Ja, vielen Dank, Thomas, dass du schon für die Predigt gebetet hast und fürs Zuhören. Es ist gut, wenn wir offene Ohren und offene Herzen haben. Wer keine Bibel jetzt zur Hand hat oder keine passende Bibel-App, kann sich ja gerne noch hinten eine Bibel holen. Unser Text heute ist wieder relativ lang. Ich lese ihn zwar anfangs vor, aber ich werde ihn nicht vorhin anzeigen. Schaut es in eurer Bibel oder in eurer App mit. Und ja, es ist immer gut, wenn ihr es selber mitlesen könnt. Über manche Verse werde ich später sprechen, ohne dass ich es nochmal vorlese. Und manche überspringe ich auch. Ihr müsst bitte einfach im Text dabei bleiben. Vor 4 Wochen hat Philipp über den Anfang von Kapitel 6 im Johannesevangelium gepredigt. Ihr erinnert euch vielleicht an seinen schmissigen Slogan, Yes, he can. Und der Text erzählt im Wesentlichen von der Speisung der 5000 Männer, welche die Menschen damals erleben durften, und auch davon, dass Jesus über den See ging. Zeichen, die Jesus als Gott oder zumindest als von Gott gesandt ausgewiesen haben. Und dieser Jesus forderte dann Glauben an ihn selbst, von den anwesenden Menschen, aber sie wollten irgendwie erst mehr sehen oder vielleicht auch mehr bekommen. In die Verse 30 und 31 vom letzten Abschnitt steht, da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Es ist jetzt schwer zu sagen, welche Motivation hinter dieser Herausforderung der Juden stand. Es könnte sein, dass sie einfach gern auch viel zu essen gehabt hätten, möglichst lang. Vielleicht war es aber eine Überlegung, die durchaus Sinn macht. Die geht ungefähr so. Also dieser Jesus, der macht sich ja praktisch immer eins mit Gott. Das haben wir in den letzten Kapiteln ja mehrfach gelesen. Dann wäre dieser Jesus ja mehr als der Mensch Mose. Wenn die Menschen zu Mosezeiten das Manna bekamen, dann muss doch dieser Jesus deutlich mehr drauf haben, als nur mal eben ein paar tausend Leute zu versorgen. Du bist mehr als Mose, Jesus? Komm, zeig's uns. Und eben in der Situation schließt unser Text heute nahtlos an, bei der Herausforderung der Juden. Ich lese in Johannes 6, die Verse 32 bis 59 aus der Übersetzung Schlachter 2000. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Soweit unser heutiger Text. Das ist ein durchaus längerer Abschnitt. Und beim Durchlesen ist euch sicher auch schon aufgefallen, dass sich einiges mehrmals wiederholt. Der Begriff aus dem Himmel kommt zum Beispiel 9-mal vor. Vater ebenso 9-mal. Das Wort Fleisch 6-mal. Brot 13-mal. Und ich bin wieder 6-mal. Und 4-mal dreht sich Jesus mit den Juden in einer Art Spirale. Jetzt mal erklärt Jesus dabei ein Stück mehr. Die Juden dagegen verstehen immer weniger oder lehnen es immer mehr ab. Also schauen wir uns das der Reihe nach an. Die Juden wollten von Jesus mehr sehen, also Speisung von 5000 Männern. Sie sagten es so vorhin, sie möchten sehen und dadurch glauben. Und dazu verweisen sie auf Mose, beziehungsweise auf das Manna in der Wüste. Und Jesus antwortet in den Versen 32 und 33, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Also zuerst stellt Jesus hier klar, dass ihre Forderung oder Herausforderung ein größeres Wunder als Mose zu tun, das hat keine echte Grundlage. Denn Mose hat damals kein Wunder getan, er hat kein Manna ausgeteilt, sondern Gott selbst gab das Manna in der Wüste. Jesus musste also nicht größere Wunder tun als Mose, denn Mose selbst tat ja keins, Jesus hingegen schon. Und nicht nur damals gab Gott das Brot aus dem Himmel, sondern auch jetzt gibt der Vater wieder Brot aus dem Himmel. Dieses Brot ist aber eben eine Person, nämlich derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Nur etwas kryptisch und indirekt sagt ihnen Jesus hier, das göttliche Brot, das Leben gibt, das ist kein Etwas, sondern ein Jemand, nämlich derjenige, der aus dem Himmel herabkommt. Dann kommt von den Juden die Antwort in Vers 34 und die erinnert sehr an die samaritische Frau am Jakobsbrunnen, die hat damals in Kapitel 4, 15 gesagt, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und die Juden antworten hier, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Offensichtlich macht es keinen Unterschied, ob man jetzt Jude oder Samariter ist oder ob man Mann oder Frau ist. Menschen denken einfach menschlich. Sie tun sich schwer damit, den geistlichen Hintergrund zu erkennen und denken vielmehr daran, wie sie leichter durchs Leben kommen können. Nicht mehr Wasser schöpfen müssen oder nicht mehr an Broterwerb nachgehen müssen, das wäre doch was. Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Die Worte zeigen einfach, wo unser menschlicher Fokus liegt. Beim Hier und Jetzt. Der Mensch ist in Gedanken, die sich hauptsächlich um einen selbst drehen und ums eigene Wohlergehen, der ist darin einfach gefangen. Jesu Antwort darauf ist nun etwas länger. Wir schauen es uns abschnittsweise an. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Für dieses Ich bin steht im Griechischen stehen die zwei Worte Ego Eimi oder Eimi. Ich selbst kann kein Griechisch, aber Google kann es. Und ich habe einfach mal Eimi eigen und übersetzen lassen. Das heißt bereits Ich bin. Ja, und Ego von Ego Eimi, das bringe ich gerade noch selbst auf die Reihe. Ego, das heißt Ich. Egoisten, Egozentriker, Ego-Shooter, alles Ich. Also eigentlich steht hier Ich, Ich bin. Ego Eimi ist auch die griechische Schreibweise für den Begriff, den wir aus dem Alten Testament kennen. Wenn sich Gott zum Beispiel in 2. Mose 3,14 vorstellt als der Ich bin, der ich bin. Jesus gibt sich hier selbst ganz deutlich als der ewige Jahwe zu erkennen. Die Juden müssen erschrocken sein. Insgesamt 23 Mal lesen wir im Johannesevangelium dieses Ich bin. Und die Juden, die reagieren tatsächlich nach und nach immer schärfer drauf. In Kapitel 8, da werden wir noch hinkommen, da wollen sie ihn dafür steinigen. Und Jesus selbst verwendet diese Bezeichnung das letzte Mal bei seiner Gefangennahme, als er dort gesucht wird. In Kapitel 18 lesen wir zum Beispiel in Vers 6, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Ich bin, aus dem Mund Jesu, ist eine machtvolle Bezeichnung, die ihn als den ewigen Gott zeigt. Wir haben hier aber einen Auftakt zu einer Reihe von 7 Ich-Bin-Worten im Johannesevangelium, in denen Jesus jeweils ein Bild dranhängt, um etwas zu verdeutlichen. Jesus stellt sich hier vor mit Ich bin das Brot des Lebens. In späteren Kapiteln lesen wir noch Ich bin das Licht der Welt oder Ich bin der gute Hirte und so weiter. Nochmal die Aussage von Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus bezeichnet sie hier als das Brot des Lebens. Brot war damals das Grundnahrungsmittel schlechthin. Wer ausreichend Brot gehabt hat, dem ging es gut. Und ohne Brot konnte man kaum überleben. Brot und Leben hängen richtig eng zusammen. Das konnte man ja nur gut verstehen und genau danach fragten die Juden ja auch. Brot als Nahrungsmittel für den Körper, das wollten sie haben. Jesus sagt ihnen aber auch, dass sie von ihm nicht irgendein Brot bekommen, sondern er ist das Brot des Lebens. Und wer zu ihm kommt und an ihn glaubt, der wird nicht mehr hungern oder dürsten. Hier wird also der Übergang vom normalen Brot und dem blanken Überleben auf der Erde zur geistlichen Ebene deutlicher. Normales Brot oder auch das Manna in der Wüste sättigt immer nur für ein paar Stunden. Danach kommt wieder Hunger und Sehnsucht nach mehr. Hier ist aber mehr. Wer das Brot des Lebens annimmt und die richtige Beziehung zu Jesus hergestellt hat, wird für immer, nicht nur für eine gewisse Zeit, wird für immer nimmer hungern und dürsten, zufrieden sein. Das Hungern und Dürsten ist jetzt an der Stelle natürlich nicht körperlich gemeint. Wir reden von der geistlichen Ebene. Bedingung dafür ist aber der Glaube an Jesus. Und da kommt ein dickes Problem für die Juden. Jesus sagt in Vers 36, aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Jesus hat Wunder und Zeichen getan. Und ja, die sind eigentlich dafür da, dass die Menschen erkennen, dass hier Gott handelt. Anfangs verwiesen die Juden auf das Manna in der Wüste. Das Zitat der Juden in Vers 31, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen, das stammt entweder aus Nehemia 9 oder aus Psalm 78. In beiden Fällen werden die großen Zeichen Gottes mit seinem Volk Israel aufgezählt. Und da ist das Manna eben eins davon. Das ist da mit dabei. Aber eins sieht man sowohl im Alten Testament, zum Beispiel beim Psalm 78 oder wenn man die Stelle mit dem Manna in der Wüste direkt anschaut, sieht man das genauso wie hier bei der Speisung der 5000. Zeichen und Wunder zu sehen und zu erleben, das bewirkt noch keinen Glauben. Durch Zeichen, wenn man Zeichen birgt, 5000 Leute speist, bekommt man Fans. Fans, die bei einem bleiben, solange man sie bei Laune hält. Entweder 40 Jahre in der Wüste oder eben nur einen Tag lang mit Brot und Fisch. Sobald es aber ernster wird und Gott Glauben fordert, vielleicht sogar Glauben ohne weitere Zeichen und ohne weitere Versorgung, mit irdischem Brot oder so, dann werden die Fans nicht automatisch zu Jüngern, sondern eher zu Enttäuschten oder Kritikern oder, wenn man es zu weit treibt, sogar zu Feinden. Natürlich gibt es Ausnahmen. Menschen, die aufgrund eines Zeichens sehen, hier ist Gott am Werk, und die dann entsprechend richtig reagieren, die das im Glauben annehmen. Denkt da an Petrus im Boot nach dem Fischzug, der erkannt hat, dass Jesus jetzt nicht irgendein Mensch ist, sondern das Zeichen zeigt, dass er von Gott ist. Aber meistens wollen die Menschen die Gaben haben, ohne sie auf den Geber einzulassen. Und da spricht Jesus hier eben an. Die Juden sagten, sie wollen sehen, um zu glauben. Und Jesus sagt ihnen, ihr habt mich gesehen und glaubt trotzdem nicht an mich. Die nächsten drei Verse, 37 bis 39, lese ich jetzt nicht vor. Ihr könnt es gerne in eurer Bibel mitschauen. Jesus erklärt, dass der Vater Menschen zu ihm bringt und er auf die Erde herabgekommen ist, um den Willen des Vaters zu erfüllen, indem er sich um jene Menschen kümmert und sie am Ende auferwecken wird. Zum Vers 40. Ich möchte auch noch gleich den Vers 44 stellen. Das ist ein bisschen ein Vorgriff, aber die Verse 41 bis 43, die dazwischen liegen, zeigen im Wesentlichen nur die Unzufriedenheit der Juden und ihr Versuch, Jesus die Gottheit abzusprechen, indem sie sagen, hey, diesen Jesus, den kennen wir doch, seine Eltern kennen wir, er ist doch auch nur ein Mensch. Also Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also beide Verse enden mit, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wen wird Jesus nun auferwecken am letzten Tag? Laut Vers 40 ganz klar jeden, der den Sohn sieht und an ihn glaubt. Hier sieht man die Verantwortung des Menschen, die da betont wird. An ihn glauben, der Glauben ist gefordert. Andererseits schränkt Vers 44 aber diese Verantwortung des Menschen ein. Nur wer vom Vater gezogen wird, kann zu Jesus kommen. Hier steht die Souveränität Gottes im Vordergrund. Gott Welt aus, wie ihn er sieht. Er lässt sich da nicht reinreden oder so, er ist da völlig souverän. Und ohne Gottes Willen kann ein Mensch nicht zu Jesus und somit nicht zum Glauben kommen. Denkt an den Pharao beim Auszug aus Ägypten. Gott sagt da mehrmals, er hat das Herz des Pharao verstockt. Er hat Zeichen über Zeichen gesehen und sein Herz war verstockt. Geht einfach nicht. Als wenn ich nur diese zwei Verse, Verse 40 und 44, zu diesem Thema anschaue, dann steht hier, erst zieht Gott einen Menschen zu Jesus, dadurch sieht der Mensch Jesus und er kann glauben. Wenn er das dann annimmt und tatsächlich an Jesus glaubt, wird er ewig leben. Der Mensch muss also nicht glauben, auch wenn ihn der Vater zieht. Aber ich weiß ja, dass es andere Verse gibt, zum Beispiel Römer 12, 3 oder Epheser 2, 8 und 9, die zeigen, dass sogar der persönliche Glaube, dass ich glauben kann, das ist ein Geschenk von Gott an mich. Also, es ist, finde ich, ein schwieriges Thema. Da liegt eine große Spannung und ja, ich habe mich da versucht zu informieren, aber da wird ja über Jahrhunderte schon darüber diskutiert. Ich bin froh über und dankbar über Aussage von John MacArthur, der hierzu schreibt, die Souveränität Gottes und die menschliche Verantwortung mit dem Verstand zu erfassen, ist für den Menschen unmöglich. Aber dennoch sind in den Gedanken Gottes beide Seiten vollkommen miteinander verbunden. Ich halte mich jetzt nicht klüger als John MacArthur, also gebe ich mir mit dieser Aussage zufrieden. Ich kann euch da leider keine bessere Antwort geben. Wir machen weiter mit den Versen 47 bis 51a. Ich lese den Abschnitt vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Glauben ist. In Vers 47 sagt er, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Jetzt kann man natürlich fragen, Jesus, was heißt denn nun an dich glauben? Naja, mit einem Bild erklärt das Jesus den Juden und uns. Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Vers 47 nochmal, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und jetzt, iss mich das Brot, so wirst du leben in Ewigkeit. Also an Jesus glauben bringt ewiges Leben und Jesus als das lebendige Brot essen bringt ewiges Leben. Ihn, den Herrn, zu sich nehmen wie Brot. Brot, das isst man ja nicht einfach so und dann passiert nichts. Nein, wenn ich Brot esse oder auch was anderes, dann vertraue ich ja darauf, dass das gut für mich ist. Das Brot wird von meinem Körper verarbeitet, verwertet. Die darin enthaltenen Kohlenhydrate sind der Energielieferant, vor allem für die Muskeln und fürs Hirn, aber auch für andere Organe. Und sofern diese Energie verwendet wird, ist das alles gut. Wenn es nicht gleich gebraucht wird, dann kann es auch eingelagert werden. Das ist dann nicht so schön. Kriegt man ja entweder Muskeln oder Stau am mittleren Ring. Das Brot, das ich zu mir nehme, wird ein Teil von mir. Ich werde eins mit ihm. Das kann man nicht mehr so einfach trennen. Das geht einfach nicht. Neben anderen Faktoren, Bewegung zum Beispiel, ist mein Körper hauptsächlich das Ergebnis der Nahrung, die ich aufgenommen habe. Alles Materielle an mir, alles, was man anfassen kann, kommt davon, von der Nahrung. Die Form, wie das Materielle ausschaut, hat dann mehr mit Lebensstil und Bewegung und so zu tun. Und dieses Bild gibt uns Jesus, um uns den Glauben zu erklären. An Jesus glauben heißt, ihm zu vertrauen, ihn im Vertrauen aufzunehmen, ihn zu einem Teil, zum wesentlichen Teil von uns zu machen, eins werden mit ihm und untrennbar mit ihm verbunden zu sein. Durch diese sichere Verbindung hat jeder, der an Jesus glaubt, ewiges Leben. Nicht irgendwann mal, sondern er hat es, schon jetzt. Jesus, das Leben oder das Brot des Lebens, ist in ihm, ist ein Teil von uns. So, das war jetzt das Bild für die Juden mit dem Brot des Lebens. Aber damit reicht es noch nicht. Jesus setzt hier nur einen drauf. Vers 51 endet mit: Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Die Reaktion der Juden, die ist jetzt gar keine Antwort mehr an Jesus. Sie reden gar nicht mehr mit ihm, sondern sie streiten vielmehr untereinander, wie das funktionieren soll, dass Jesus sein Fleisch geben könnte. Und vermutlich, um den Juden ganz klar zu machen, dass Jesus hier wieder von einem Bild für etwas Geistliches spricht, nimmt er auch noch sein Blut zu seinem Fleisch dazu. Blut zu sich zu nehmen, war im mosaischen Gesetz klar verboten. Und Jesus hat auch schon mehrmals gesagt, war nicht hier, um das Gesetz aufzuheben oder zu ändern. Also dieser Abschnitt, der kann nicht wörtlich gemeint sein, es muss um was Geistliches gehen. Wir werden die folgenden Verse nicht mehr einzeln durchgehen. Eine Stelle möchte ich aber nur genauer anschauen. So wie vorher geglaubt werden musste, beziehungsweise das Brot gegessen werden musste, um ewiges Leben zu haben und auferweckt zu werden, so kommt nun zu dem Vers 40 noch der Vers 54 dazu. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Die gleiche Formulierung wie vorhin. Aber jetzt wird der Glaube nicht mehr mit dem Essen von Brot verglichen, sondern mit dem Essen von Jesu Fleisch und Blut. Warum? Wozu ist jetzt diese, du hast ein bisschen komische Stelle über Kannibalismus notwendig? Ich denke, die Juden, die hatten vielleicht nur die Speisung der 5000 Männer im Kopf. Jesus hat erst das Brot wunderbar vermehrt und nachdem alle gegessen hatten, blieb sogar noch mehr übrig, als vorher da war. Jetzt können wir schauen, ob ihr noch alle wach seid. Wie viel war denn das? 12 ist die richtige Zahl. 12 Körbe waren übrig. Sehr schön. Es könnte also in den Köpfen der Juden stecken, dass Jesus ja beliebig Brot erzeugen kann. Und somit kostet es ihn ja gar nichts, wenn er sich als Brot des Lebens zur Verfügung stellt. Aber dadurch, dass nun Fleisch und Blut, sein Fleisch und Blut, als Bild verwendet werden, wird dieser Gedanke aber ausgeschlossen. Das Angebot Jesu ist gleich geblieben. Komm zu mir und nimm mich im Glauben an. Nimm mich so auf, wie du etwas isst, nämlich ganz, und wir werden eins und du wirst ewig leben. Aber damit das funktioniert, schau mal, da muss noch was passieren. Ich, Jesus, der ich bin, ewiger und einziger Gott, ich gebe mein Fleisch und mein Blut. Ich gebe mein Leben hin für das Leben der Welt, steht in dem Vers. Ich gebe mein Leben hin für dein ewiges Leben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es jedem von euch mit dem Gehörten geht. Ich möchte euch aber nur eine mögliche Anwendung mitgeben. Wir haben ja ein paar Dinge gehört. Das eine, ja, wenn man Wunder oder Zeichen sieht, heißt das nicht, dass man automatisch glaubt. Zweiter wesentlicher Punkt war, dass da Spannung gibt. Gott muss einen ziehen, sonst geht nichts mit Glauben. Ja, und das Dritte, Jesus gibt sich ganz dafür, dass wir leben können. Also wenn du bereits zu diesen Lebenden gehörst, die ewiges Leben haben, dann sei Gott dankbar dafür. Aber denk darüber auch nicht so hoch von dir. ohne Gottes Initiative, ohne Ziehen des Vaters, wärst da du nicht zu ihm gekommen. Ich übrigens auch nicht. Denk an deine Mitmenschen, die noch kein ewiges Leben haben. Bet für sie, dass der Vater sie zieht und Jesus in ihr Leben tritt. Bete dafür, dass sie Verständnis bekommen und Jesus in ihr Leben aufnehmen können. Und letzter Punkt, freu dich und sei dir ganz gewiss, Jesus wird dich auferwecken. Er ist ein Teil von dir und den werde ich nicht zurücklassen. Du hast mit Jesus Leben in dir. Wenn du jetzt Jesus noch nicht so kennst, dass du weißt, er gehört zu dir, er ist in deinem Leben, du weißt sicher, dass er dir ewiges Leben gab und dich am letzten Tag auferweckt. Wenn dir da etwas fehlt, ja, dann wird es höchste Zeit, das zu klären. Amen.